Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, die Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1.
Willkommen zu der Sendung heute mit diesen Namen. André Beschier, Konzertveranstalterlegende und alle Stones-Fans in der Schweiz müssen einen Korb vom Mick Jagger wegstecken. Alex Wilson, der Schweizer Sprinter, steht wegen Doping vor der Disziplinarkommission von Swiss Olympic. Und Rudi Nose, der Zürcher FDP-Ständerat, kandidiert 2023 nicht mehr. Es möge nicht zu viel Silberrücken-Verträge, hat Rudi Nose gesagt, als Begründung. Also er sieht sich selber als Silberrücken und sagt selber, es brauche ich frisches Blut. Natürlich eine Frau muss es sein, heutzutage, Matthias Sackert. Aber für die FDP ist das natürlich schwer. Rudi Nose, Daniel Josic, ein Power-Couple, unterschiedliche Parteien, aber für Zürich natürlich immer durchgewunken worden. Mehr oder weniger locker. Zwar hat es einen zweiten Wahlgang für Rudi Nose das letzte Mal. Aber es ist doch irgendwie ein schwerer Schlag, da jetzt etwas Neues zu lancieren.
Ja, und vor allem haben Sie ja, und das hat mich ein bisschen verwundert, eigentlich schon Nachfolgekandidatin bekannt gegeben, oder? In der Regel gibt es ja ein Auswahlverfahren, aber Sie haben schon gesagt, wir möchten Regina Sauter, die ich eigentlich sehr schätze, wie sie aus dem Nachbardorf kommt von mir, weil ja kein Kriterium ist, aber ich glaube, das ist eine sehr kompetente Politikerin. Aber es zeigt ja gleich, und das ist sicher das Positive von der ganzen Geschichte, FDP plant langfristig, aber das Zweite ist, es gibt keine richtige demokratische Ausmachung, wer denn der Nachfolger von Rudi Nose
wird. Das ist Sache von der FDP, wie die das ausmachen. Ich finde es einfach sehr früh. Und man weiss ja, dass so bei solchen Ämtern Kandidaturen, die sehr früh kommen, auch verheizt werden. Und dann kommen ja jetzt auch schon die anderen Parteien, die da zum Teil noch zurückhaltend sind. Die SVP, Herr, Alfred Herr ist natürlich ein Name, der wieder fällt. Gregor Rutz ist ein Name, der wieder kommt. Aber die äußern sich nicht.
Ja, das ist ja klar, dass sich die nicht äußern. Ich meine, es geht noch über ein Jahr, bis der Abstimmungskampf ist. Es hat mich auch verwundert, dass es sehr früh kommt. Man muss aber gleich mal Rudi Nose attestieren. Ich meine, dass ein Politiker abtritt, kommt ja relativ selten vor. Und dass dann ein Politiker noch sagt, er hätte eigentlich wollen Bundesrat werden, ist dann nicht geworden. Also diese Ehrlichkeit, die finde ich eigentlich sehr positiv. Ja, sein Argument hat mir eigentlich schon eingeleuchtet. Er will sich wieder auf seine Firma, auf sein Geschäft konzentrieren. Höchstwahrscheinlich hat er gemerkt, dass wenn er immer politisch tätig ist, dass er es vernachlässigt. Das hat schon mal so einen Fall gegeben. Also, der ist noch ein bisschen krasser.
SVP, ja, klar. Ja, Stadler-Rail, oder?
Stadler-Rail, der Spuler, der nicht mehr angetreten ist. Der wäre sogar Bundesrat geworden in einer bestimmten Koalition. Und dann natürlich der Bodenmann im Wallis, oder? Der dann gemerkt hat, in der Firma und im familiären Umfeld gibt es irgendwie Ärger. Und ist auch Staatsrat zurückgetreten, oder? Und also von dem her zeigt es ja gleich noch, wir haben ein Milizsystem und es ist auch, Politiker ist einfach nicht im Vollberuf, oder wenn du noch eine Firma daneben hast.
Aber die Regina Sauter, Direktorin von der Zürcher Handelskammer, 14 weitere Mandate, wo sie da irgendwo durch ein bisschen eingebunden ist, von Economy Swiss bis zum Oberen Haus, ist dort so ziemlich alles vorbei. Also die ist schon ziemlich ausgelastet, oder? Da könnte dann auch plötzlich wieder mal so einen Moment kommen, wo man muss sagen, ui, es ist zu viel.
Ja, ich meine, der letzte Wahlkampf, wo Roger Köppel, da muss man ihm wirklich attestieren, hat ja gezeigt, dass sie ja alle irgendwie Ämtli-Fresser sind. Also der Rudi Nose hat x Ämtli gehabt und auch der Daniel Josic. Ich meine, man ist ja überrascht gewesen, was er alles für Jobs hat und neben die Künfte und ein Jahr Freiheit an der Uni für den Wahlkampf und weiss Gott was. Also ich glaube, wenn man jetzt Regina Sauter das vorwirft, ist irgendwo ein bisschen unfair. Aber es zeigt ja gleich, ich meine, ein Politiker in der Schweiz ist natürlich, wir haben es ja schon mal diskutiert, ist in einem Netzwerk drin und der ja, natürlich nicht nur das primäre Interesse von der Partei.
Oder? Und ist natürlich ein Widerspruch dort. Einerseits sagt man, gerade von Seiten der SVP, immer möglichst unabhängig, ja, kein Berufsparlament, dass die noch in einem Job sind. Und andererseits sagt man dann gleich, aber das geht nicht und das geht nicht und das ist zu viel und so. Das ist auch ein Widerspruch.
Also natürlich.
Entweder müssen das Profis sein, was man ja nicht will, was ich übrigens auch schlecht finde. Ich finde das Milizparlament etwas Gutes. Aber andererseits muss man denen natürlich die Möglichkeit geben. Die Frage ist natürlich, wo ist zu viel?
Ja gut, ein Milizparlament ist es ja eigentlich nicht mehr. Also wenn du im Parlament bist, hast du ja einen guten Lohn, du hast noch einen Assistent und so. Also du kannst ja heute leben von dem, oder? Und das Interesse müsste ja eigentlich schon sein, dass man auch noch ein bisschen Bodennähe hat und Lebensnähe. Es ist natürlich immer immer mehr. Und die Versuchung ist natürlich da als Politiker, da geben sie ein Hemd, kommst schon ein paar Franken über, dass man dann das annimmt, oder? Auch man hat auch ein bisschen mehr Macht und ein bisschen mehr Renommee und hat natürlich neue Wählerschichten können erschliessen. Oder, also ich finde das nicht per se etwas Negatives. Und ich meine, wenn man jetzt Regina Sauter sagt, sie hat viele Nebenzämtchen, da haben andere Politiker auf der linken Seite.
Vielleicht hat man sich Gedanken gemacht, dass man die Kandidatur so früh lanciert, weil man ein bisschen Angst hat, dass man dort den Sitz nicht mehr hat von Seiten der FDP. Ich meine, da gibt es ja wirklich, also der Daniel Josic tritt noch einmal an.
Also der ist unbestritten.
Und der wird wahrscheinlich durchgewunken. Aber dann haben wir eben GLP, das finde ich fast die gefährlichste Kandidatur. Diana Angelina Moser, die gesagt hat, ja, sie probiert es noch einmal. Sie hat ja, glaube ich, schon mal probiert. Sie probiert es also noch einmal. Die hat quasi müssen die Kandidatur jetzt auch bekannt geben. Und das ist natürlich nicht so eine schlechte Personalie für alle die, die gerne das liberale Gedankengut haben. Aber natürlich die Umweltthemen, die mitschwingen, das könnte noch eine gefährliche Kandidatur werden für die FDP.
Ja, man hat ein bisschen zu oft die FDP oder man hat ein bisschen zu oft die Grünen. Also man hat ja beide Kompromisse. Frau Moser ist ja schon mal angetreten, hat dort alle ein Resultat gehabt unter ihren Erwartungen, ist ja im ersten Wahlgang dann rausgegangen. Ja klar, sie versucht es. Und ich glaube, das Spannende von dieser Noser-Geschichte ist natürlich, die FDP hat den Sitz im Ständerat vom Kanton Zürich über Jahrzehnte gehabt, oder? Das war eigentlich immer unbestritten gewesen. Man hätte ihn können verteidigen. Es ist ja fast schon wie ein Bibelwort gewesen. Eben, die FDP ist im Ständerat. Und das könnte natürlich zum ersten Mal schwanken. Auch die Grünen könnten natürlich auch antreten, oder? Also, es ist jetzt von allen Seiten, darum ist alle, finde ich, nicht ganz falsch, wenn man sagt, eine Frau, wie die Chance, sagen wir es jetzt mal rein pragmatisch, ist alle grösser, als eine Frau gewählt wird.
Der Ständerat ist natürlich mächtig. Also wenn man das Amt hat als Partei, es gibt von jedem Kanton nur zwei. Anders im Nationalrat, wenn du da einen Sitz dazu gewinnst oder einen verlierst, das macht der Berater nicht weiss. Aber dort im Ständerat, dort ist das Match entscheidend. Und wenn jetzt dort die GLP reinkommt, dann hat Zürich quasi eine Mitte-Links-Vertretung.
Ja, zum einen da. Und du bist natürlich als Ständerat, wie du gesagt hast, das ist ein anderes Renommee. Die Ständeräte fühlen sich auch anders gegenüber den Nationalräten. Oder? Das ist auch, wie heisst es, an der französischen Chambre de Réflexion.
Ja, oder böse Dunkelkammern, hat man ja auch schon gesagt.
Genau, Dunkelkammern. Oder?
Ich habe irgendwo gelesen,
ich glaube im Tagesanzeiger ist da gewesen, dass sogar der Computer verboten ist. Du darfst kein iPad nehmen, wenn du ablesest. Oder? Also es muss handschriftlich sein, es muss edler sein. Man tut dort auch nicht streiten, man tut debattieren. Oder? Also man steigt dann schon irgendwie in der Güte-Klasse-Kategorie auf.
Aber was man der FDP muss gut halten mit dieser frühen Kandidatur, ist natürlich das Thema jetzt lanciert, weit vor den Wahlen, 2023 stehen die Wahlen an. Also hey, Bürgerinnen und Bürger, jetzt eine Zeit, all die Kandidaten, die jetzt da nach werden reintröpfeln, gut zu beachten. Es gibt einen anständigen Wahlkampf, hoffentlich, dass man den dann auch richtig entscheiden kann.
Ja, und ich meine, der Rudi Noser, muss ich sagen, er tritt freiwillig ab, oder? Da gibt es in der Politik wirklich selten. Und er will die Jüngeren, und ich glaube, das ist auch noch ehrlich gemeint, oder? Ich meine, ich will mittlerweile auch Weise haben, hätte ja keine Chance mehr, das Parlament jetzt kommen. Und der dritte Punkt ist einfach, er hätte will Bundesrat werden. Da hat mir eigentlich noch gefallen, die frappante Ehrlichkeit.
Gehen wir zum Alex Wilson. Basler, Schweizer Sprintstar, hat ja da einen Dopingfall gegeben. Also Doping ist gefunden worden, hat die Olympischen Spiele verpasst aufgrund von dieser Sperre, die es da gegeben hat. Und jetzt steht er vor der Disziplinarkommission von Swiss Olympic. Es gibt ja da so verschiedene Geschichten. Zuerst hat man Geschichte mit dem zu viel Fleisch.
Ja, in Las Vegas.
Also wir wissen alle zusammen, das Fleisch ist zum Teil kontaminiert, aber vor allem das amerikanische Fleisch. Aber dann haben Wissenschaftler gesagt, das kann nicht sein, die Menge kannst du gar nicht essen, dass das würde angeben. Also hat man dann umgeschwenkt auf die These, dass ein Konkurrent ihn quasi da hat mit Doping angesteckt oder das Doping illegal zugeführt. Und jetzt steht er dort vor der Disziplinarkommission. Ein Entscheid ist noch nicht gefallen, das wird noch ein bisschen dauern, aber er muss ja jetzt beweisen, dass er das nicht gemacht hat, was extrem schwierig ist.
Ja, die Tagauer Zeitung hat sogar geschrieben, Opfer eines Racheengels. Und was genau machte der Sprinter beim Dopingtherapeuten, oder? Also, die Verschwörungstheorien, die kursieren. Für ihn ist natürlich eine schwierige Situation. Er hat schon ein Alter, das eigentlich bei einem Sportler schon ein AHV-Alter ist. Also, er kann nicht mehr sehr, sehr lange auf diesem Niveau Sport betreiben, oder? Und irgendeinen Entscheid muss annehmen, obwohl er ja immer noch sehr zuversichtlich wirkt. Es hat ja schon mal einen Fall gegeben, wo ihm ein Rekord aberkannt worden ist. Das war aber nicht Sinnfehler, muss man ausdrücklich sagen, sondern sie haben es irgendwie falsch gestoppt.
Er hat ja eben hervorragende Leistungen, die alle unbestritten. Und dann auch wieder relativ schwankend. Und dann wieder irgendwie hat es nicht so funktioniert und jetzt der Dopingfall. Ja, der Alex Wills mal weit vor dem Ganzen, vor der ganzen Geschichte können interviewen, hier im Radio 1 Studio, im Vorfeld von Weltklasse Zürich, wo er dann übrigens nicht können starten wegen einer Verletzung. Aber dort ist mir aufgefallen, er kommt rein am Telefon, ist mit seinem Manager am Telefon, der ihm genau sagt, wo er jetzt hin muss, wer er jetzt muss da verlangen, da bei Radio 1. Und kaum ist das Interview fertig gewesen, ist er raus, hat wieder den Manager angerufen und dann hat ihm dann gesagt, wo er jetzt als nächstes hin müssen. Also die Unselbstständigkeit, wahrscheinlich auch das Denken, das denen sogar abgenommen wird, ist natürlich ein Gefahrenpotenzial schlussendlich. Wenn du den falschen Leuten vertraust, wenn du nicht selber denkst und den falschen Leuten vertraust, und da reden wir jetzt positiv für Alex Wilson, der besteht natürlich Gefahr, dass plötzlich etwas drin hast, was nicht reingehört.
Ja, natürlich. Er ist ja kein Doping-Experte und er hat das gar nicht überprüft. Und höchstwahrscheinlich muss er jetzt irgendwie auch eine Version übernehmen von ihm, wie du vorhin gesagt hast, der Manager eingeflüstert hat. Wie war denn das bei Radio 1, wo er rausgegangen ist, hat der Manager gesagt, ich habe jetzt gerade mit dem Schawinski geredet.
Nein, er hat gesagt, wo muss ich jetzt hin? Oder hat man sogar noch gesagt, der Manager macht alles für ihn, alles.
Das ja gut, aber immer ein guter Manager,
ja, oder? Ja, gut, das ist jetzt eben die Frage, oder? Das ist jetzt eben die Frage. Aber alles wird denen abgenommen zum Teil. Also das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Charaktersache, zugegebenermaßen. Ich weiss das nicht bis ins Detail. Aber ich habe schon ein bisschen den Eindruck gehabt, da wird alles, da wird gesagt, jetzt musst du aufstehen, jetzt musst du trainieren, jetzt musst du essen, das musst du essen, das musst du trinken, jetzt gehst du schlafen, jetzt gehen wir wieder trainieren, jetzt gehst du an das Interview. Irgendwann ist sie hat ja gleich relativ junge Leute. Irgendwann denkst du doch gar nicht selber.
Ja, aber das unterschätzt man doch immer. Das ist doch auch im Fußball so. Das sind doch alles junge Leute, die plötzlich sehr viel Erfolg haben, sehr viel Geld verdienen, die irgendwie in einer Parallelwelt leben. Der natürlich auch, oder? Und ja, du brauchst halt einen Manager, der das irgendwie. Der kommt nach Zürich, kennt den Zürich nicht und muss das irgendwie koordinieren, oder? Und du bist natürlich dann in einer Abhängigkeit von denen, wenn auch etwas schief rauskommt, oder? Und ich muss ehrlich sagen, mir tut eigentlich ein Sportler immer leid, wenn die Doping-Geschichten kommen, oder? Also wenn er jetzt nicht gerade... Ja. Es hat die Tour de France schon Fälle gegeben, wo es dann boshaft war, fast schon.
Aber jetzt nicht nur ein paar Fälle, sondern...
Ja, aber ich habe das Gefühl... Flächendeckend. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt kein Bescheisser in dem Sinn.
Ja.
Aber es ist auch außerhalb vom Rennen gewesen, wo die Spuren festgestellt worden sind. Aber Gesetz ist Gesetz, Regeln sind Regeln und da musst du dich halt am Schluss dran halten, oder? Und wenn ich dann... Das ist jetzt das andere, nicht Begriff, ist, ich meine, wenn man weiss, dass die Doping-Geschichten so hart gefahndet und geahndet werden, dass du nicht sagst, absolut rein, absolut kein Risiko, null Risiko eingehen. Die Chance, dass du verwünscht wirst, ist halt gleich relativ gross.
Ausser du hast natürlich Dopingmittel, wie der Tour de France, der eine Zeit lang einfach du vor den Dopingkontrolleuren, vor den Technologien bist. Und das Verbrechen ist ja immer vor der Justiz. Das
ja,
ist
natürlich.
Das Problem.
Ja, klar, die Entwicklung, die Dopingsünder oder die Machenschaften hinten dran, die überlegen sich auch etwas und die verstehen ja etwas, oder? Beim Armstrong ist ja eigentlich, ich glaube, er hat 4 oder 5 Mal gewonnen und es hat es niemand gemerkt. Er war ja der absolute Superstar gewesen. Und dann ist er noch mal gegangen. Und dort haben wir es dann festgestellt, oder?
Genau, das war also, der grosse Fehler.
Ja,
du kommst, selber mal gesehen.
Genau, das war der Fehler gewesen, oder? Und du kommst dann irgendwie in die Hybris hier und willst dann sagen, du schaust die anderen halt dann auch ein bisschen für die Double an.
Vor allem, wenn du weißt, du bist nicht der Einzige, sondern genau. Alle tun.
Genau, ja klar. Und das Problem ist, du bist jetzt ein Spitzensportler und du weißt, der tut, der tut. Und du denkst, ja gut, ich bin ja immer. Obwohl ich talentierter bin und mehr trainiere, wäre ich schneller.
Und du lebst ja von dem.
Jetzt nehme ich halt das einmal und vielleicht sagt dann eben der berühmte Manager, wo du gesagt hast, ja, außerhalb, wir können sie mal testen und dann hast du halt das Pech, du laufst rein, oder? Aber ich glaube am Schluss, die Fälle, die wir gehört haben und eben Leichtathletik, andere Fälle, es gibt da wirklich nur Nulltoleranz, dass du jegliches Risiko hast, ausschliessen, dass du in so eine Finte
laufst. Aber der Doping-Sumpf in diesem Spitzensport, das ist ja schon noch frappant. Das ist ja dann schlussendlich dein Job. Du bist vielleicht extrem talentiert, trainierst extrem hart, merkst aber, im Wettkampf hast du keine Chance, weil alle irgendwie voll sind. Ja, und du nicht. Also was machst du? Es ist ja schließlich dein Einkommen.
Ja, natürlich.
Also musst du ja dich fast halt, mitmachen.
Ja, die Versuchung ist doch immer da, oder? Aber es zeigt ja gleich bei dem Fall, wenn es einmal verwünscht wirst, eben die Geschichte mit der Olympiade hat er verpasst und jetzt eben, das geht ja schon länger.
Auch wenn er freigesprochen wird, das wirst du nie mehr los.
Genau, das Makel hat er ja immer und dann kommt natürlich das Zweite. Ich habe jetzt gelesen in einem Bericht, also ist auch ein bisschen Hypothese, beide Instanzen werden höchstwahrscheinlich weiterziehen. Also das geht ja nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis dann endgültig entschieden ist. Und dann irgendwann ist deine Karriere vorbei.
Also gilt auch Schuldsvermutung beim Alex Wilson. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was dort geht. Dann gehen wir noch zum André Beschier zum Schluss. Konzertveranstalter-Legende. Man kann schon so sagen, er hat, glaube ich, irgendwie von allen Superstars im Musikbereich die Handynummer auf seinem Smartphone. Und jetzt hat es quasi wie eine Absage gegeben, Konzertabsage, wo er immer positiv ist geblieben. Mick Jagger hat Corona und hat sich irgendwie wahrscheinlich schlecht erholt. Bern musste dann abgesagt werden. Und gross abgesichert ist man, glaube ich, nicht gegen so solche Fälle.
Ja, ich meine, es ist dann irgendwie schon ein grösseres Risiko. Oder? Es ist Corona, da kannst du, glaube ich, gar nicht versichern. Dann war die Schwierigkeit gewesen, er hatte Corona in Holland. Ist dann auch noch tricky, wie willst du in der Schweiz versichern? Die 39'000 Leute, die schon Tickets hatten, es war nicht ganz ausverkauft gewesen.
Die, und zum Teil sehr teure Tickets.
Sehr teure, die kommen natürlich das Geld wieder rüber, oder? Also das ist natürlich das Risiko vom Veranstalter. Es hat, glaube ich, schon mal einen Fall gegeben mit dem Clapton, oder, wo auch ist. Und für den Veranstalter ist das natürlich wirklich heiß.
Vor allem für die Konzertveranstalterbranche. Ich glaube, jetzt der André Beschier hat seine Schäfchen im Trockenen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder? Er ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr persönlich noch, dass jetzt so etwas ihm würde das Genick brechen. Aber grundsätzlich die ganze Konzertveranstaltungsbranche, die ja auch Arbeitsplätze generiert, ist es wahnsinnig schwierig geworden.
Ja, es ist extrem schwierig geworden. Zum einen sind die Stars natürlich immer teurer, oder? Die haben natürlich auch, eben, sie werden Dollar, sie kommen mit mehreren Flugzeugen etc. etc. Das Zweite ist, wir haben immer noch Pandemie. Mhm. Also das Gefühl von der Pandemie, also die Veranstaltungen sind doch nicht so ausverkauft wie vor 2020. Also Rolling Stones ist, glaube ich, nicht ganz ausverkauft gewesen. Das dritte Pech ist natürlich von André Beschier. Die Rolling Stones wären schon nochmal gekommen. Ich habe auf Instagram jetzt Bilder gesehen von Mick Jagger in Mailand. Also der ist scheinbar wieder fit, oder? Aber IB hat ein anderes Fußballprogramm gehabt.
Kommt noch dazu.
Und wir es nicht können machen und es hat keine Alternative gegeben für den Stadion, oder? Es bedauerlich ist natürlich, höchstwahrscheinlich, und hat der Beschier auch gesagt, wird man die Rolling Stones in der Schweiz nie mehr gesehen.
Und jetzt haben wir da die Pandemie gehabt, jetzt wird alles noch nachgeholt. All die Superstars kommen jetzt in dieser Zeit, in dieser Sommerzeit, in dieser pandemiefreien Zeit, weil man natürlich auch Angst hat, dass im Herbst wieder irgendwelche Veranstaltungen abgesagt müssen werden oder wieder Restriktionen gibt, wo man also Konzerte nicht mehr durchführen kann. Kommt alles zusammen. Bei extrem hohen Ticketpreisen, du hast gesagt, dann haben wir Inflation. Die Leute überlegen sich auch ein bisschen, was mache ich mit dem Geld. Also du gehst vielleicht einmal an ein Konzert, aber an ein zweites gehst du nicht mehr, weil es einfach schlichtweg nicht mehr drin liegt. Also dort in dieser Branche kommt sehr, sehr viel zusammen, was natürlich ungut ist.
Ja, und auch für neue Produktionen. Also Trio Eugster wird jetzt aufgeführt, das Musical. Gut, ist gleich 2,5 Millionen Kisten, glaube ich, die es machen im Theater 11. Aber es ist im Moment so ein Konzertstau und Veranstaltungsstau, dass irgendwie für die Leute fast zu viel ist. Oder? Und das ist das Problem. Oder? Auch für neue Sachen kommst du praktisch nicht mehr in den Rhythmus hier.
Dann zahlst du unter Umständen für eine ganze Familie 500 Stutz, ohne zu trinken. Für so einen Abend musst du noch etwas trinken, musst herreisen. Also plötzlich sind 600, 700 Franken weg. Ich meine, welche Familie kann sich das so einfach leisten? Also das ist echt ein Problem, die Preise.
Ja, und dann eben die Fuchteln vom Corona, oder, wo man nicht ganz weiss, kommt das wieder. Ist interessant, heute Morgen, ich habe wieder Leute gesehen mit Masken, mehr als vielleicht noch vor einer Woche. Also es ist immer noch ein Unbehagen da, in der Bevölkerung und man traut irgendwie diesen Meldungen nicht ganz und man ahnt, dass nach dem Sommer wieder ein Herbst kommt.
Hoffen wir das Beste auf allen Ebenen. Das war die Shortlist von heute. Uns gibt es wieder in der Woche.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radio1.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.